Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Wer sich mit dem Thema Frauenbild im Islam beschäftigt, der oder die weiß, dass es um schwieriges, wenn nicht gar um vermintes Gelände geht. Und klar, es gibt unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema und vor allem auch auf die entsprechenden Passagen im Koran, die, je nach Sichtweise, frauenfeindlich oder nur falsch gedeutet oder ungenau übersetzt worden sind. Wir wollen in dieser Sendung Perspektiven liefern. Zwei Perspektiven, die sich gegenüberstehen, aber nicht zwangsläufig ausschließen müssen. Eine, die im Koran selbst das Problem sieht und eine, die eher dessen unzeitgemäße Deutung kritisiert. Eine soziologische und eine theologische Perspektive. Necla Kelek beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Frauen und bzw. Frauen im Islam. Und gerade in Fragen der Integration ist die Soziologin zu einer einflussreichen Stimme in Deutschland geworden. Eine Stimme, die natürlich nicht unumstritten ist und die gerade in ihrer oft scharf formulierten Kritik an islamischen Verbänden in Deutschland auch regelmäßig Widerstand ausgelöst hat. In ihrem aktuellen Buch Die unheilige Familie argumentiert sie, dass der Islam selbst massiv frauenfeindlich ist und sie sieht das in der Basis der Religion selbst begründet, nämlich im Koran und den Hadithen. Eine Perspektive auf das Thema Frauenbild im Islam. Marie Willermann stellt sie vor.
Das islamische Familienrecht unterscheide sich fundamental vom europäischen, sagt die Publizistin Necla Kelek bei einer Veranstaltung in der Berliner Urania.
Es stellt die Frauen ganz unter die Kontrolle der Männer. Die Muslime sagen, der Islam habe die Gleichheit von Mann und Frau festgeschrieben. Das stimmt, aber nur für das Jenseits. Vor Gott seien Mann und Frau gleich. Aber im Diesseits ist die Frau unter der Obhut des Vormundes und dieser ist ein Mann zu stellen, sei es der Vater, Bruder oder der Ehemann. Es ist immer ein Mann, der über ihr Leben auf dieser Erde entscheidet. Die Männer entscheiden über ihre Bildung, ihre Freizügigkeit, ihre Arbeit, Ehepartner, Scheidung und behalten dabei die Kinder, weil nach diesem Rechtssystem gehören die Kinder ihr nicht.
Die Legitimation dafür liefern, so Necla Kelek, Koran und Hadithen. Im Koran sind nach islamischer Überzeugung Offenbarungen niedergeschrieben, die Mohammed direkt von Gott bekam. In den Hadithen ist überliefert, wie Mohammed gelebt haben soll. Koran und Hadithen gelten als Grundlage für alle Muslime weltweit. Sie würden Männer in allen Lebensbereichen begünstigen und Frauen grundsätzlich diskriminieren, sagt Necla Kelek. Das Gegenargument, nicht nur von Imamen vorgetragen, lautet, Mohammed habe den entrechteten Frauen der Antike ihre Würde zurückgegeben. Dieses Gegenargument lässt die Publizistin nicht gelten. Mehr noch, sie kritisiert, erst der Islam habe die Frauen versklavt. Die islamischen Eroberungskrieger hätten Frauen geraubt und als Beute an die Männer verteilt. Kelek bezieht sich hier vor allem auf Untersuchungen der marokkanischen Soziologin Fatima Mernissi. Mohammed habe den Männern freie Verfügungsgewalt über Frauen gegeben. Damit beginne die Unterdrückung der Frau im Islam, so Kelek.
Eure Frauen sind für euch ein Saatfeld. Geht zu eurem Saatfeld, wo immer ihr wollt.
Heißt es im Koran, Sure 2, Vers 223. Gemeint ist die sexuelle Verfügbarkeit. Frauen, die sich nicht unterordnen wollen, dürfen nach Koran, Sure 4, Vers 34 geschlagen werden.
Diejenigen aber, deren Widerspenstigkeit ihr fürchtet, warnt sie, meidet sie in den Schlafgemächern und schlagt sie.
Dass diese Ratschläge auch heute noch in Moscheegemeinden erteilt werden, hat Necla Kelek in ihrem Buch dokumentiert. Darüber hinaus dürfe es im Islam Sexualität nur in der Ehe geben. Darum müssten vor allem Mädchen früh verheiratet werden. Die Grenzen zwischen arrangierten Ehen und Zwangsheiraten seien fließend, aber selten selbstbestimmt. Mehr als 700 Millionen Mädchen und Frauen lebten weltweit in solchen Eheformen, zitiert Kelek Schätzungen von UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. 250 Millionen seien bei der Eheschließung erst 15 Jahre oder jünger. Einige bezeichnen dieses Phänomen als Frühverheiratung, andere sprechen von Kinderehen. Dafür sei Mohammed selbst das Vorbild, sagt Kelek. Denn nach islamischer Überlieferung habe er die neunjährige Aisha geheiratet. Und wenn der Koran in Sure 4, Vers 11 vorschreibe, Frauen sollten nur die Hälfte dessen erben, was Männer bekommen, dann verstoße das gegen die deutsche Verfassung, weil Frauen so diskriminiert würden.
Das Familienrecht ist eine Katastrophe. Es ist eine reinste Menschenrechtsverletzung.
Die Integrationsprobleme hätten sich 2015 verschärft, denn es seien vor allem Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, deren Weltbild in islamischen Ländern von archaischen Vorstellungen geprägt worden sei.
Das islamische Familienrecht hat sich in 46 von 52 islamischen Ländern durchgesetzt. Das ist ganz legal.
Und auch wenn Genitalverstümmelung nicht nur in vielen islamischen Ländern üblich sei, die Zahl verstümmelter Frauen, die nach Europa gekommen sind, sei dramatisch gestiegen. Das hätten Untersuchungen von Terre des Femmes ergeben. Zwar habe die Genitalverstümmelung keinen islamischen Hintergrund, sie sei aber von keiner der vier islamischen Rechtsschulen verurteilt worden, sagt Kelek. Auch Polygamie sei in Deutschland zunehmend ein Thema.
Heiratet, was euch an Frauen gut ansteht. Ein jeder zwei, drei oder vier. Wenn ihr aber fürchtet, so viele nicht gerecht zu behandeln, dann nur eine oder was ihr an Sklavinnen besitzt.
Sure 4, Vers 3. Die Mehrehe steht demnach nur dem Mann zu. Deshalb sagt Necla Kelek, Polygamie ist frauenverachtend. Sie ist ein männliches Herrschaftsinstrument, denn Ehefrauen hätten keine Wahl, könnten die Entscheidung des Mannes nur akzeptieren. Am Ende des Buches listet Necla Kelek eine Reihe von Vorschlägen auf, die die Rechte muslimischer Frauen und Kinder stärken sollen. So könne verhindert werden, was sie als einen schleichenden, Zitat, Import des islamischen Scharia-Rechts bezeichnet.
Marie Wildermann und die Perspektive von Necla Kelek. Und wir kommen zu einer weiteren einflussreichen Stimme, Benjamin Idris aus Penzberg. Mit Anfang 20 wurde Idris Mitte der 90er Jahre Imam in der Kleinstadt in der Nähe von München. Seit 2009 ist er außerdem Vorsitzender des von ihm mitgegründeten Münchner Forums für Islam. Und auch er hat sich immer wieder in Debatten über den Islam in Deutschland zu Wort gemeldet, ebenfalls eine nicht unumstrittene Stimme. Und auch er hat das Frauenbild im Islam in einem aktuellen Buch unter die Lupe genommen, ebenfalls anhand entsprechender Passagen im Koran. Nur er kommt zu gänzlich anderen Schlussfolgerungen. Abdul Ahmad Rashid stellt sie uns vor.
Er ist einer der bekanntesten Muslime in Deutschland, Benjamin Idris, seit fast 25 Jahren Imam der Moschee in Penzberg bei München. Der Theologe hat in Damaskus in Syrien seine theologische Ausbildung absolviert und spricht 5 Sprachen. Schon im Alter von 11 Jahren lernte er den Koran auswendig. In seiner Moschee predigt Benjamin Idris auf Deutsch.
Vor 80 Jahren hat ein muslimischer Denker.
In seinem neuen Buch »Der Koran und die Frauen – Ein Imam erklärt vergessene Seiten des Islam« beschäftigt sich der Theologe nun als Mann mit den Aussagen, die der Koran in Bezug auf Frauen macht.
Immer wieder, wenn ich mich mit Menschen begegne, da kommt die Frau immer im Vordergrund. Die Stellung der Frau, warum die Frauen hinter Männer beten, warum die Frauen Kopftuch tragen, warum ein Mann 4 Frauen heiraten darf und warum ein Mann laut dem Koran seine Frau schlagen darf.
Es geht dem Theologen darum, dass muslimische Männer ihr Verhalten ernsthaft überdenken sollen. Idris kritisiert, dass Männer ihre Dominanz gegenüber Frauen aus dem Koran abgeleitet hätten. Für ihn eine Fehlinterpretation, die sich über Jahrhunderte festgesetzt habe.
So wichtig es ist, dass wir sehen und anerkennen, wie der Koran und der Prophet die Lage der Frauen verbesserten, so wenig dürfen wir zulassen, dass mit dieser Einsicht eine andere Realität verdrängt oder verharmlost wird. Die Tatsache, dass die Muslime nach dem Tod des Propheten die Reformen des Korans und des Propheten nicht fortsetzten. Durch die Geschichte räumten muslimische Rechtsgelehrte und Koranexegeten, sicher auch unreflektiert, Männern den Vorrang und die Privilegien gegenüber Frauen ein. So ist in der Literatur, im Diskurs und im Denken und Tun einiger Muslime Frauenfeindlichkeit bis heute erschreckend präsent. Und es wird ungeheuer viel Einsatz, Mut und langwierige Arbeit erforderlich sein, um das muslimische Unterbewusstsein davon zu befreien.
Dieses tradierte Denken möchte der Theologe nun aufbrechen. Rechte und Pflichten von Frau und Mann spielten im Koran eine zentrale Rolle, so Idris. Daher müssten die entsprechenden Stellen im Text zeitgemäß interpretiert werden.
Die Vernunft erlaubt mir, den Koran in meine Zeit für meine Bedingungen zu verstehen.
Idris analysiert die Verse des Korans und kommt dabei zu neuen Erkenntnissen. So beispielsweise in Bezug auf Vers 34 in Sure 4 des Koran. Dort wird den Männern angeblich erlaubt, ihre Ehefrauen zu schlagen.
Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel gegen sie. Gott ist erhaben und groß.
Das arabische Wort für schlagen, daraba, deutet der Theologe aber anders.
Das kommt 53 Mal im Koran vor. In keiner Stelle wurde als schlagt sie übersetzt, nur in dieser Stelle. Dann habe ich gesagt, das kann nicht richtig sein. Ich bin der Meinung, aber nicht der Einzige, sondern ich habe einfach die Meinung und die Interpretation einiger Gelehrten in der Türkei, die sich mit dem Koran auseinandersetzen, die zum Schlussgedanken gekommen sind, dass doch das Wort nicht schlagt sie bedeutet, sondern trennt euch eine Weile.
Auch weitere Reizthemen scheut der streitbare Theologe nicht, wie beispielsweise die vom Koran sanktionierte Polygamie. So heißt es im Koran in Sure 4, Vers 3.
Und wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Weisen zu handeln, dann heiratet, was euch an Frauen gut scheint, 2, 3 oder 4. Wenn ihr aber befürchtet, nicht gerecht zu handeln, dann nur eine. Das ist eher geeignet, dass ihr nicht ungerecht seid.
Idris plädiert hier für eine historische Einbettung dieser Verse.
Das Ziel des Koran war, Polygamie zu überwinden, in normalen Situationen abzuschaffen, in kriegerischen Situationen vielleicht wiederzubeleben, je nach dem Bedarf. Das kann auch eine Lösung sein. Aber in einer Zeit, wo viele Witwe gibt, wo viele Frauen, die nicht in der Lage sind, Männer zu finden, das kann auch, mag sein, eine Lösung für eine Zeit, wo Krieg herrscht. Dass wir in einer Zeit, wo Frieden herrscht, dass wir den Koran so verstehen, dass wir 2, 3 oder 4 Frauen heiraten, das ist, glaube ich, gegen den Willen des Korans.
In Deutschland ist die Mehrehe gesetzlich verboten, doch finden sich auch hierzulande immer wieder Fälle, auch in muslimischen Familien. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn die Ehen im Ausland geschlossen wurden. Idris verurteilt diese Praxis.
Weil der Koran explizit sagt, dass es besser für die Männer, wenn ein Mann nur eine Frau hat.
Idris geht in seinem Buch mit den tradierten Interpretationen kritisch um, versucht Lösungen zu finden, wie der Koran heute interpretiert werden kann. Doch wieso braucht es einen Text aus dem 7. Jahrhundert als Legitimation, um die längst in der Gesellschaft verankerte Gleichberechtigung zu begründen?
Ich will einen Muslim sehen vor mir, dass er nicht den Konflikt zwischen dem Koran und das Grundgesetz sucht, sondern einen Muslim will ich sehen, der sagt, meine Offenbarung, mein Koran ist eine Offenbarung für alle Zeiten. Alle Schriften danach, die entstanden sind, können zu dieser göttlichen Offenbarung führen. Und das, was ich im Grundgesetz sehe, dass die Geschlechter gleichberechtigt sind, eben in diesem Paragraph sehe den Geist des Korans. Und deswegen, ein Muslim kann nicht in Widerspruch leben zwischen dem Koran und die Werte, was wir in Deutschland haben.
Idris versteht sein Buch auch als Hilfe für muslimische Frauen in deutschen Großstädten mit hohem muslimischem Bevölkerungsanteil. Denn viele litten unter einer religiös legitimierten Gewalt von Männern.
Von daher ein Muslim ist dann ein guter Muslim, wenn er gegenüber seiner Frau gut umgeht.
In seinem Buch kritisiert Idris Autorinnen mit, Zitat, muslimischen Namen, die aufgrund negativer biografischer Erlebnisse dem Islam oft kritisch bis feindselig gegenüberstünden. Zitat Ende. Doch es stellt sich die Frage, warum es ein Mann sein muss, der die Frauen befreien will. Manchem Leser mag der Ansatz von Idris nicht weit genug gehen. So verteidigt er weiterhin das Kopftuch für erwachsene Frauen, das für Kinder lehnt er kategorisch ab, will auch keine Frauen als Vorbeterinnen für gemischte Gebete. Sein Ansatz bietet dennoch Musliminnen und Muslimen eine Möglichkeit, ihre Religion mit den Anforderungen einer modernen, nicht-muslimischen Gesellschaft in Einklang zu bringen, ohne ihre Traditionen aufzugeben. Idris theologische Reflexionen sind nicht wirklich neu, aber mutig. Idris Verdienst ist es, neue Korandeutungen aufzugreifen und einem größeren Publikum bekannt zu machen. Der Autor, der in der Vergangenheit immer wieder auch durch verbale Angriffe gegen liberale Muslime in den sozialen Medien bekannt geworden und deswegen nicht unumstritten ist, wird sich in Zukunft an seinen im Buch formulierten Positionen und Aussagen messen lassen müssen. Vor allem ist der Koran und die Frauen aber ein Buch, das in erster Linie nicht von muslimischen Frauen gelesen werden sollte, sondern von muslimischen Männern.
Das Frauenbild im Islam. Zwei Perspektiven auf ein kontroverses Thema. Einmal von der Soziologin Necla Kelek und einmal vom islamischen Theologen Benjamin Idris. Und wie gesagt, zwei Sichtweisen, die gegeneinander stehen, die sich aber nicht zwangsläufig ausschließen müssen. Beide Beiträge können Sie nochmal nachlesen, nachhören auf deutschlandfunk.de/tag-für-tag. Und dort finden Sie dann auch Hinweise zu den zitierten Büchern von Necla Kelek und Benjamin Idris. Statistiken, die die Religionszugehörigkeit von Gesellschaften abbilden, gibt es immer auch die Gruppe derjenigen, die sich keiner Religionsgemeinschaft zugehörig fühlen. Jetzt sind Religiosität und Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Klingt nach einer banalen Erkenntnis, aber in der Praxis sieht es oft so aus, dass diejenigen, die eben nicht Buddhismus, Islam, Judentum, Christentum und so weiter, die das nicht ankreuzen, dass die in gewisser Weise durch Statistikraster fallen, weil implizit angenommen wird, dass diese Menschen fern von Religionsgemeinschaften auch fern von Religion an sich sind. Diese Menschen und ihre Religiosität in den Blick zu nehmen, das ist der Forschungsgegenstand der britischen Religionssoziologin Linda Woodhead. Ada von der Degen hat sie in London getroffen.
Das Interesse von Religionswissenschaftlerin Linda Woodhead gilt den Kirchenfernen. Die Professorin von der Universität Lancaster nennt sie die Nuns.
On many surveys and the census in Britain, there's a question, what is your religion?
In vielen Umfragen und bei der Volkszählung in Großbritannien gibt es die Frage nach der Religion. Da hat man dann die Option Hinduismus, Buddhismus, Christentum oder Nun. Und die Nuns sind eben jene Leute, die keine Religion als Antwort geben.
Dies bedeutet aber nur, dass diese Menschen sich keiner großen etablierten Kirche oder Religionsgemeinschaft zugehörig fühlen. Bei einer Erhebung im vergangenen Jahr kreuzten 52% der Befragten die Antwort Nun an. Diese Gruppe sei ein Sammelbecken für sehr unterschiedliche Auffassungen. Das macht sie für Linda Woodhead so interessant. Weniger als die Hälfte der Nuns sage über sich selbst, sie seien Atheisten, die die Existenz Gottes verneinen. Die Mehrheit der Nuns glaube an einen Gott oder an Götter und Geister oder ist sich dessen zumindest nicht sicher. Ein Viertel der Nuns geben sogar an, regelmäßig zu beten oder spirituell aktiv zu sein.
Diese Idee, dass wir alle die Religion hinter uns lassen, weil das alles primitiver, gefährlicher Aberglaube ist und dass wir alle rationale, wissenschaftlich denkende Wesen werden, die ihr eigenes Schicksal vernunftgeleitet bestimmen, all das ist nicht eingetreten. Die Menschen sind auch gegenüber der Wissenschaft skeptisch geworden. Sie fragen sich, wie viel Gutes ihnen die Wissenschaft gebracht hat, mit Blick auf den Klimawandel etwa. Was hat uns die Technologie gebracht? Die Welt steht insgesamt nicht gerade gut da. Die Menschen stehen allem ziemlich skeptisch gegenüber und suchen Dinge, denen sie persönlich vertrauen können.
Und aufgrund der Skepsis gegenüber Institutionen versuchen sie, so die Religionssoziologin, eine persönliche Beziehung zum Göttlichen oder Übernatürlichen aufzubauen. Das verschaffe neuen spirituellen Strömungen viel Zulauf.
Was sehr schnell wächst, alles, was man als alternative Spiritualität oder Heidentum bezeichnen kann. Vor allem ein Heidentum, das der Einzelne für sich allein praktiziert. Da gehen die Menschen in die Natur und entdecken für sich, wie sie eine persönliche Verbindung aufnehmen können zu dem, was sie als das Göttliche erleben. Sie wollen nicht das ganze Programm, die wollen gar nicht Teil einer Gemeinschaft sein. Sie suchen eine persönliche Beziehung zu Gott.
Das lässt sich schwer in Schubladen pressen. Die Vielfalt ist enorm. Was Nuns aber eint, ist ihr Fremden mit den etablierten Kirchen. Eine wachsende Anzahl an Nuns bedeutet natürlich weniger Kirchenmitglieder und weniger Kirchgänger. Die katholische Kirche in Großbritannien profitiere noch von Einwanderern aus Osteuropa. Sie verlangsamen den Mitgliederschwund, auch wenn sie ihn nicht ganz aufhalten können. Die Kirche von England hingegen steht nicht gut da. Nur knapp 2% der Engländer besuchen regelmäßig einen Gottesdienst. Auf die Frage, zu welcher Religion sie sich zugehörig fühlen, gaben 1983 noch 40% der Briten die anglikanische Kirche an. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 12%. Die Zahl der Mitglieder ist zwar deutlich höher, aber die Church of England macht dazu keine Angaben. Wir sind keine Mitgliederkirche, heißt es. Es gibt nur Schätzungen.
Alle Kirchen haben große Schwierigkeiten, weil die Menschen insgesamt mehr Auswahl und mehr Möglichkeiten haben. Es ist heute sozial akzeptiert, nicht in die Kirche zu gehen und die Existenz Gottes in Zweifel zu ziehen. Aber die Leitung der Kirche von England hat auf diese Entwicklung besonders schlecht reagiert. Sie wurde lange Zeit zur Geisel des sehr konservativen, fundamentalistischen Flügels in der Kirche.
Zu lange habe die Kirchenführung an alten Werten festgehalten, war gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, gegen Bischöfinnen. Werte, von denen sich die moderne britische Gesellschaft längst gelöst hätte. Die Kirche von England und die Gesellschaft von England, sie haben sich voneinander entfernt. Doch trotz dieser massiven Veränderungen machten alle weiter wie bisher. Nicht nur in den Kirchen.
Es ist interessant, wie die Gesetzgebung und die Politik mit dieser Veränderung nicht Schritt halten. So neigen Politiker dazu, immer noch in jenen alten Kategorien zu denken. Sie sind wie versteinert. Das führt zu der seltsamen Situation, dass sich die Gesellschaft tatsächlich weiterentwickelt hat, aber die Institutionen darauf noch gar nicht eingestellt sind. Politiker wenden sich immer noch an Kirchenführer oder Bischöfe, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr für die Leute sprechen. Sie machen einfach so weiter, verlieren aber den Kontakt zur Realität, in der die Menschen heutzutage leben.
Linda Woodheads scharfe Analysen werden in Großbritannien geschätzt. Denn Professorin Woodhead belässt es nicht bei der Forschung. So rief sie die Westminster Faith Debates ins Leben. Viel beachtete Diskussionen über den Wandel von Religion und Kirche. Auch das weltliche Oberhaupt der anglikanischen Kirche findet das offenbar wichtig. Die Queen machte die Religionssoziologin zum Mitglied des Ritterordens Order of the British Empire.
Fern von Religiosität, nein, fern von Religionsgemeinschaften, aber nicht fern von Religiosität. Das war ein Beitrag von Ada von der Deken. Und das war Tag für heute. Andreas Mein hatte die Redaktion. Hier gibt's jetzt erstmal die Nachrichten und dann folgt die Länderzeit. Heute zum Thema Technologie für die Energiewende. Norddeutschland setzt auf grünen Wasserstoff. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss. Tschüss, machen Sie es gut.